Stellt euch mal vor, ihr seid Präsident oder Königin von einem Land und dann
wird plötzlich ein riesiges Metallvorkommen, sagen wir mal Gold in euren Bergen oder Minen entdeckt. Oder aber es wird, sagen wir mal,
Öl gefunden.
Öl. Eigentlich super nice, oder?
Hä? Echter Glücksfall fürs komplette Land.
Und dann kommt ein Ökonom vorbei, schaut sich die neuen Bodenschätze an und sagt:
Oh shit, das ist so ziemlich mit Abstand das Schlimmste, was hätte passieren können.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Bochorn Kim und Gregor Lischka.
Und mit dieser, sagen wir mal, steilen These, dass Bodenschätze ja fast schon eine Art Katastrophe sind, sagen wir Hallo.
Ja, das sind
Gregor
und Bo. Und bei uns, da dreht sich alles um wilde Geschichten aus der Wirtschaft, im Großen und Kleinen, im Alltag. Und da, wo man es auch vielleicht mal nicht so ganz erwartet. Und sagen wir mal so, also wenn der Themenpitch damit startet, dass Gregor in unserer großen WhatsApp-Gruppe erstmal so ein Thema droppt, wo ich sage, völlig absurd, absoluter Unsinn, und wir direkt wild anfangen zu diskutieren, dann wird klar, das wird eine stabile Folge.
Hoffen wir es zumindest mal. Es bleibt abzuwarten.
Doch, doch. Gregor, der ist nämlich überzeugt, dass der Reichtum an wirklich wertvollen Rohstoffen, Bodenschätzen, also beispielsweise Gold, Öl, Diamanten, alles, was so ein bisschen Begehrlichkeiten weckt, alle Achtung, arm macht.
Klingt komisch, aber ist meiner Meinung nach so.
Ja, ganz ehrlich, es klingt richtig komisch. Weil, sorry, also bei jedem Brettspiel, da lernst du doch als allererstes, ich sag nur Siedler von Catan, Rohstoffe. Gib mir Rohstoffe.
Ich tausche 4 Gold gegen ein Schaf.
Ja, ja, so genau. Ungefähr.
Und doch gibt es bei aller Siedler von Catan-Erfahrung, die wir alle gesammelt haben und unserem Umgang mit Rohstoffen dort, da bin ich fest von überzeugt, sowas wie einen Ressourcenfluch.
Gruselig.
Im echten Leben.
Gruselig. Mhm.
Und für diese vermeintlich paradoxe These, die auch noch gegen jegliche Brettspielromantik, die wir alle kennen, spricht, dafür lassen sich auch ziemlich viele Belege finden.
Ja, also ich will jetzt mal nicht direkt am Anfang so kritisch sein, aber es klingt ganz ehrlich für mich nach so einer Pseudo-Gruselgeschichte. Das sollte ich dir, lieber Gregor, irgendwie natürlich auch alles nicht so ganz glauben mit deinem Ressourcenfluch. Und hab auch mal recherchiert. Und sagen wir mal so, wir sind uns nicht ganz einig.
Wir gehen heute nämlich der Frage nach, sind Bodenschätze und ein Reichtum an wertvollen Ressourcen für ein Land nun tatsächlich sowas wie ein Fluch oder doch eher ein Segen?
Was genau hat das Marvel-Königreich Wakanda damit zu tun?
Welche Rolle eine holländische Krankheit dabei spielt?
Und warum Norwegen, zumindest deiner Theorie nach, lieber Gregor, eigentlich im Chaos versinken müsste?
Darum geht es heute. So, und damit wir mal eine Idee davon kriegen, was ich mit diesem komischen Ressourcenfluch überhaupt meine. Bo, ich nenne dir jetzt mal eine Liste von Staaten und du sagst mir, was die vielleicht so gemeinsam bzw. nicht gemeinsam haben. Also fangen wir an mit Südkorea, Taiwan und Singapur auf der einen Seite und auf der anderen Seite Venezuela, die Demokratische Republik Kongo und Kuwait. Was fällt dir dazu auf?
Naja, die ersten, ganz safe, richtig geile Foodspots. Also Südkorea da bei mir persönlich ganz weit oben. Und bei den anderen drei Ländern, also bei Kongo weiß ich definitiv, da gibt es eine dicke Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.
Genau. Das ist natürlich absolut korrekt, deine Beobachtung. Wahrscheinlich gibt es aber auch in Venezuela, dem Kongo oder der Demokratischen Republik Kongo und Kuwait auch sehr leckeres Essen, aber das nur beiseite. Trotzdem jetzt kurz die Auflösung, was ich mit diesem Vergleich eigentlich wollte. Diese drei Länder am Anfang, die ich genannt habe, Südkorea, Taiwan und Singapur, sind nämlich Länder, die so gut wie gar keine nennenswerten Rohstoffvorkommen haben. Also Beispiel Südkorea, da gibt es keine Öl, keine Gasvorkommen. Ein bisschen Kohle gibt's, aber selbst das reicht bei weitem nicht aus, um den Energiebedarf da zu decken. Auch bei den Metallen und Erden für die Hightech-Industrie in Südkorea. Alles muss das Land größtenteils importieren.
Mühsam.
Und die anderen Ja, das ist mühsam, aber ja. Es läuft ja anscheinend. Die anderen Länder, die ich genannt habe, also Venezuela, Demokratische Republik Kongo oder Kuwait hingegen, das sind ja Länder, die super rohstoffreich sind. Also Venezuela hat ja zum Beispiel die mit, ich glaube, ziemlichen Abstand größten Erdölvorkommen weltweit. In der Demokratischen Republik Kongo gibt es, glaube ich, von Gold, Diamanten, Uran und so ziemlich allen Industriemetallen, so ziemlich alles im Überfluss. Rohstoffe en masse. Und jetzt frage ich dich, mit welcher Ausgangsbasis würdest du jetzt lieber Siedler von Catan spielen, um in dem Beispiel zu bleiben? Mit Venezuela oder mit Südkorea?
Ja, was natürlich Venezuela. Also spätestens bei Gold, Diamanten, Uran wusstest du, was meine Antwort ist.
Ja gut, dann hättest du den Kongo jetzt nehmen müssen. Aber du hättest auch auf jeden Fall jede Menge Öl im Venezuela-Fall. Natürlich hättest du jetzt aber ein kleines Problem. Denn mit deiner Brettspiellogik hättest du jetzt aufs falsche Pferd gesetzt. Denn die rohstoffarmen Länder sind nämlich Länder mit im Mittel extrem starken wirtschaftlichen Wachstumsraten in den letzten Jahrzehnten. Und die mit den extrem vielen Rohstoffen, mit dem Öl, mit dem Gold und so weiter, aber die mit den sehr schwachen Wachstumsraten.
Also sorry, das waren jetzt ein paar Beispiele, wo es schiefgegangen ist. Ein paar.
Genau. Es gibt aber auch groß angelegten Studien zu genau dieser These, dass Ressourcen sich als Fluch erweisen können. Und jetzt nur mal eine daraus rausgepickt, die Ökonomen Jeffrey Sachs und Andrew Warner beispielsweise, die haben die wirtschaftliche Entwicklung von fast 100 Ländern über einen Zeitraum von fast 20 Jahren verglichen und die Länder mit einem sehr hohen Anteil an Rohstoffexporten, an der Wirtschaftsleistung, haben in der Regel ein langsameres Wirtschaftswachstum aufgewiesen als die Vergleichsländer mit den wenigen Rohstoffen. Sprich, der Ressourcenfluch hat zugeschlagen.
Gruselig. Also
in der englischsprachigen Forschung spricht man auch vom Paradox of Plenty, also dem Paradox des Überflusses. Heißt, wenn ein Land über enorm viele Rohstoffe verfügt, dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich höher, dass es in Bezug auf die gesellschaftliche und halt auch wirtschaftliche Entwicklung hinterherhängt.
So, lieber Gregor, aber muss man ja auch irgendwelche Vermutungen haben, oder? Woran das liegen soll? Weil ehrlicherweise, es macht immer noch überhaupt keinen Sinn.
Also man geht allgemein davon aus, dass der Ressourcenreichtum einmal negative politische Folgen hat und einmal negative ökonomische Folgen. Fangen wir mal an mit den politischen Folgen, die ich jetzt einfach mal der Ressourcenfluch und die Rentierstaaten nenne.
Rentiere? Sind das diese Viecher?
Es geht um die Rente als Einkommen sozusagen. Beziehungsweise, also die Rente, vielleicht sind wir da aus dem Alltag ein bisschen stark geprägt. Die Rente ist ja erstmal ein Einkommen beziehungsweise Zahlung, die man erhält, ohne dafür jetzt aktuell noch etwas tun zu müssen. Und das muss aber tatsächlich nicht immer die Rente im Alter sein, auch wenn wir das meistens damit verknüpfen, sondern es gibt auch andere Fälle, wo man eine Rente beziehen kann.
Bis dahin kann ich dir noch folgen. Es gibt ja auch sogenannte Rentiers, die aufgrund ihres Privatvermögens und den Gewinnen daraus einfach sich ein ziemlich gutes Leben machen am Strand, ohne selber einer Arbeit nachgehen zu müssen oder sagen wir mal, sich nochmal extra anstrengen zu müssen.
Genau da, Bo, hast du es eigentlich schon erfasst, da liegt der Kern des Arguments. Rohstoffreichtum, also wie beispielsweise jetzt riesige Ölfelder, führt ja dazu, dass ein Land durch den Ölverkauf enorme Renten erzielt, ohne dafür aber tatsächlich großartig wirtschaftlich etwas aufbauen oder leisten zu müssen. Und genau das sorgt der Theorie des Ressourcenfluchs nach dafür, dass die Wirtschaft sich nicht nur von schwankenden Rohstoffpreisen abhängig macht, sondern die Machthaber auch gar nicht mehr auf die Bevölkerung und deren ja, demokratische oder wirtschaftliche Teilhabe angewiesen ist, da die Machthaber ja ohnehin so hohe Renten aus diesen ganzen Rohstofferlösen beziehen.
Ja, Öl fließt und dann Geld ja wahrscheinlich auch einfach.
Genau, also da haben jetzt viele wahrscheinlich die Golfregion im Kopf, die vielleicht so in dieses Schema passt. Heißt, der Rohstoffreichtum bildet demnach eine gute Basis dafür, dass sich eine Elite abkoppelt und einfach, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, ihr Ding macht. Also, dass solche Rentierstaaten dann auch eher dazu neigen, dass sich dort Autokratien entwickeln, was wiederum dann hinderlich für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung sein kann. Und nächster Punkt, wo Rohstoffe sind, sind Konflikte auch in der Regel nicht so weit weg.
Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, Konflikte sind so ziemlich Gift für jede Entwicklung, für jede Wirtschaftsentwicklung von einem Land.
Genau. Die Oxford-Wissenschaftler Paul Collier und Anke Höffler beispielsweise haben auch mal berechnet, wie hoch in Staaten die Wahrscheinlichkeit für einen Bürgerkrieg ist und welche Faktoren dabei am einflussreichsten sind. Und sie haben dabei gezeigt, dass nicht ethnische oder religiöse Konflikte, wie so häufig ja das Vorurteil ist, die höchste Erklärungskraft besitzen, sondern dass ein hoher Anteil an Rohstoffexporten an der Wirtschaft eines Landes tatsächlich der wichtigste Faktor für Konflikte ist. Mich hat das tatsächlich in dem Fall auch so ein bisschen an diesen Film Black Panther erinnert. Vielleicht kennst du den, hast du den gesehen? Ich weiß nicht, hast du ihn gesehen?
Ja doch, so irgendwie Wakanda Forever, ne? Marvel,
genau. Ich glaube, gab es glaube ich zwei Filme.
Die hatten alle so Öhrchen, die hatten so Katzenöhrchen.
Die Panther, genau, die Superhelden-Panther. Und wenn ich mich jetzt richtig an den Film erinnere, dann geht es da ja auch darum, dass dieses Königreich so einen fiktiven Rohstoff findet, Vibranium, der super wertvoll ist. Und aus dieser Angst heraus vor dem, was ich gerade skizziert habe, nämlich dass dann Konflikte ausbrechen um diese Rohstoffe oder diesen Rohstoff oder natürlich auch koloniale Kräfte kommen, um den zu erbeuten. Das sollte man ja auch nicht unerwähnt lassen bei dieser ganzen grundsätzlichen Problematik, wenn es irgendwie um Bodenschätze und deren Ausbeutung geht. Und um dem zu entgehen, hat sich Wakanda in der Geschichte abgeschottet vom Rest der Welt und wird dadurch auch in diesem Film oder diesem Filmmärchen sozusagen zu einer hochentwickelten Gesellschaft, statt eben im Chaos zu versinken, weil sie sozusagen sich abgekoppelt haben, weil sie wussten, dass so ein Rohstoff sehr, sehr negative politische Folgen haben kann.
I get
so
your point. Doch, ja. I get your point. Aber ne, auch da muss man natürlich sagen, das ist jetzt eine Fantasiegeschichte.
Genau, aber das soll mal versinnbildlichen, was so die politischen Folgen von Rohstoffreichtum sein können. Und dann gibt es ja auch noch, um meine These jetzt weiter zu untermauern, die ökonomischen Folgen, zu denen ich auch, glaube ich, eine recht besondere Geschichte erzählen kann. Der Ressourcenfluch kann nämlich genauso westliche Staaten betreffen, die vielleicht gar nicht eine Kolonialgeschichte selber haben, wo sie kolonialisiert worden sind, weil Rohstoffreichtum eben auch negative ökonomische Folgen haben kann. Unter anderem die, Achtung, jetzt kommt der nächste gruselige Sound, die holländische Krankheit.
Du haust hier heute aber auch Begriffe raus.
Genau. Die holländische Krankheit ist tatsächlich ein Begriff, der auch so in der Forschung verwendet wird, den ursprünglich mal das Magazin The Economist in den 70er Jahren geprägt hat. Und was es damit auf sich hat, Zeit für ein bisschen Storytime.
In een samenwerking van de overheid, staatsmijnen, Shell en Esso zal dit reservoir geëxploiteerd worden tot nut van de algemene Nederlandse energievoorziening.
Hast du was verstanden?
Kein einziges Wort. Kein Wort.
Holländisch. Aber du hast vielleicht Shell und Esso gehört, oder?
Ganz, ganz dunkel im Hintergrund.
Ja, genau. Also in den 1960er Jahren, da haben wir jetzt einen holländischen Fernsehbericht davon gehört, werden vor der niederländischen Küste enorme Gasvorkommen gefunden. Und ein Joint Venture aus Shell, Esso und einem niederländischen Staatsunternehmen übernimmt die Ausbeute und Vermarktung dieser Rohstoffe.
In Kasteel Oud-Wassenaar heeft een gebeurtenis plaatsgevonden van buitengewoon grote betekenis voor de economie van ons land. De ondertekening namelijk van de stichtingsakte van de Nederlandse Gasunie.
Das ist doch auch eine Fantasiesprache.
Für die Ökonomie unseres Landes. Irgendwie so, genau. Also du hörst so ein bisschen Jubelstimmung. Nice, wir haben Rohstoffe gefunden. Pipeline-Verbindungen werden in die Nachbarländer gebaut. Auch Deutschland bezieht ganz, ganz große Mengen Gas aus den Niederlanden. Schon bald wird das Erdgas zu Hollands wichtigstem Exportgut.
Klingt ziemlich geil.
Nice, oder?
Ja, doch.
Nur hat genau das nachteilige Folgen, weil halb Europa ja jetzt in den Niederlanden die Türen einrennt, um dort das entdeckte Gas einzukaufen. Und dadurch wird die niederländische Währung natürlich immer wertvoller.
Und wen soll das stören? Sorry, wertvolle Währung? Mega!
Klingt nice,
mega.
Ja.
Mega!
Aber eben nicht unbedingt, denn wenn die Währung stark ist, dann hat das Folgen, die auch negativ sein können. Der Rest der niederländischen Industrie nämlich, die gar nichts mit dieser riesigen Gasbranche am Hut hat, muss ja plötzlich auf einmal ihre Produkte verkaufen, die in einer super teuren Währung gehandelt werden. Sprich, international konnten die ihre Waren immer schlechter verkaufen und gleichzeitig konnte man ihre Produkte ja auch immer einfacher in den Niederlanden ersetzen, weil man ja im Ausland günstig einkaufen konnte, weil die Währung nun mal auf sowas wie, keine Ahnung, Erdgas-Steroiden war. Und sozusagen hat der Rohstoffreichtum die niederländische Industrie weniger wettbewerbsfähig gemacht und dadurch das Land immer weiter abhängig von schwankenden Gaspreisen gemacht.
Unangenehm. Oder wie man sagen würde, not very demure, not very mindful, mies gelaufen. Aber jetzt mal Tacheles. Fluch? Come on.
Ja, also wenn wir bei bitte. Fluch sind, dann diese TikTok-Sachen sind auch schon für mich so ein Fluch. Not demure, not very mindful. Aber das nur am Rande von einem Harry Potter-Millennial. Aber gut, ich würde ja sagen, man kann von einem Fluch sprechen, auch in diesem Fall, denn die Niederlande konnte sich da tatsächlich nur langsam daraus befreien, indem sie nämlich genau das erkannt hat, was das für nachteilige Folgen hat, mehr in Bildung, Forschung und Entwicklung investiert hat, um sozusagen diese Nachteile peu à peu wieder ausgleichen zu können. Und deswegen spricht man auch heute noch von der holländischen Krankheit. Heißt, und jetzt kommen wir zu meinem Abschlusspädoyer. Ich habe dir am Anfang eine Liste von Staaten gesagt, wie Venezuela, Demokratische Republik Kongo oder Nigeria jetzt auch beispielsweise. Solche Länder sind nach Logik des Ressourcenfluches nicht vergleichsweise arm, obwohl, sondern gerade weil sie so extrem reich an Ressourcen sind. Und sie sind ebenso oft autoritär regiert oder in Konflikten versunken, nicht obwohl, sondern gerade weil durch diesen Ressourcenreichtum jede Menge Geld zum Verteilen da ist. Heißt, Öl, Gold, Kupfer und Co. sorgen nicht unbedingt für Wohlstand in unserer Siedler von Catan-Logik, sondern sie können Länder sogar in den Ruin treiben.
Alles true, alles spannend, alles echt unglücklich gelaufen. Aber lieber Gregor, get ready für meinen ganz anderen Blick auf diese Geschichte. Denn, um dich mal ganz frech zu fragen, was ist denn mit Norwegen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage.
Ja, weil Norwegen, es ist vielleicht gar nicht so vielen bewusst, die Norweger sind richtige Öl- und Gasmogule. Beim Erdgas liegt Norwegen aktuell auf Platz 8 der Fördernationen, noch, jetzt kommt's, vor Saudi-Arabien. Und beim Öl immerhin unter den Top 20s. Seit den großen Funden in den 60er Jahren ist die Öl- und Erdgasindustrie der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes. Also, eigentlich müsste ja jetzt deine Schauergeschichte von dem Ressourcenfluch jetzt wieder eintreffen. Oder was sagst du?
Eigentlich schon. Eigentlich sind alle Bedingungen erfüllt.
Naja, aber es ist jetzt kein Geheimnis, dass Norwegen ein super reiches und vor allen Dingen doch sehr, sehr stabiles Land ist. Das BIP pro Kopf, das liegt beispielsweise dort in diesem Jahr wahrscheinlich bei knapp unter $100.000. Zum Vergleich hier in Deutschland, da kommen wir auf $55.000.
Okay, das ist schon mal eine Menge Holz. Ich bin ein bisschen neidisch auf meine norwegischen Freunde. Was haben die denn mit diesem eigentlich doch verfluchten Öl und Gas gemacht?
Ach so, verfluchten Öl? Ja, sagen wir mal so, die waren so eher so der Typ deutscher Lottogewinner. Also im Lottogewinn, das bloß nicht an die große Glocke hängen, das Geld im Stillen investieren, weiter zur Arbeit gehen und sich jeden Tag darüber beschweren, dass die Rente noch so weit weg ist. Das halt aber in einem, sagen wir mal, größeren Scale, weil es ja ein ganzes Land ist. Es gibt den sogenannten Government Pension Fund Global, das ist der norwegische Staatsfonds, in dem seit 30 Jahren die Einnahmen aus der Öl- und Gasproduktion verwaltet werden. Und da gibt es so eine super Website, von denen, wo man live sehen kann, wie der Wert des Fonds sozusagen sich steigert größtenteils.
So tickermäßig, ja, Live-Ticker, ja.
Und ich gehe mal drauf. Oh Gott, das sind ziemlich, also es sind sehr, sehr, sehr viele Kronen. Und ich google mal, was das in Euro wäre. Und aktuell, Stand jetzt, Aufnahme 28.08.2024, wären das 1.747.504.838.521 €.
So das viel dazu. Ist also im Billionenbereich, das ist schon. Das ist schon krass.
Wenn ich
jetzt, mal im Kopf übersteige, ich glaube, Norwegen hat ungefähr, keine Ahnung, 5, 6 Millionen Einwohner, irgendwas dazwischen. Rein rechnerisch wäre dann wahrscheinlich jeder Norweger x-facher Millionär oder Milliardär, dank dieses ganzen Ölgeldes sozusagen.
Ja, ganz theoretisch ja. Aber, ne, zurück zum Lottogewinner, die haben das halt eben nicht einfach so rausgehauen und gesagt, oh, wir haben jetzt was gefunden, jetzt kriegt jeder was vom Kuchen, direkt. Nee. Weil der Fonds, der investiert das ganze Öl- und Gasgeld weltweit in Aktien, Anleihen und Immobilien. Und jetzt mal ein Fun Fact, es gab mal eine Zeit, da waren die Norweger dank ihres ganzen Ölgelds einfach mal die viertgrößten Anteilseigner unseres deutschen Autos, dem Volkswagen.
Unserem Volkswagen.
Und diese ganzen Investments, die haben halt das Ziel, den Sozialstaat, den die Norweger haben, auch noch für zukünftige Norweger, ja sozusagen damit die finanziell abzusichern, selbst wenn mal diese ganzen Öl- und Gasressourcen aufgebraucht sein sollten. Und angesichts des aktuellen Werts des Fonds, ich sag mal so, ich glaube, die Rente in Norwegen, also die Altersrente für die Bevölkerung dort, die ist sicher.
ist glaub, ja, das kann man, glaube ich, behaupten.
Die kriegen alle noch Rente.
Millionen
Euro. Doch, das klappt. Ja. Ja, und das ist halt das Ding. Also dadurch, dass sie das Geld aus diesen Ölgeschäften direkt wieder selber größtenteils im Ausland anlegen, führt das nicht dazu, dass die norwegische Währung sich wegen der ganzen Rohstoffgeschäfte so stark aufwertet. Deswegen gibt es da halt auch keine holländische oder sagen wir mal norwegische Krankheit.
Das ist smart. Das ist einfach mal ausgedribbelt, die holländische Krankheit.
Muss man sagen. Und ebenso smart ist, dass die Rendite aus dem Fonds wiederum von der Regierung dann bis zu einem gewissen Grad angezapft werden darf jedes Jahr, um damit dann zum Beispiel den Wohlfahrtsstaat zu finanzieren, den Norwegern auch im Heute, auch im Jetzt sozusagen was Gutes zu tun oder die Gelder zu verwenden, um damit andere Branchen aufzubauen, Forschung und Entwicklung zu investieren.
Also nicht den Jackpot ausschütten, aber so die kleinen.
Ja, bisschen, genau, was, okay, sich, ja. Was, sich mal was gönnen.
Ja, okay.
Alles, um die Wirtschaft möglichst breit und, jetzt wird's wichtig, zukunftssicher aufzustellen. Das heißt, Norwegen ist nicht nur ein Musterbeispiel dafür, dass es sowas von keinen Ressourcenfluch gibt, sondern die Ressourcen sogar ein Segen sein können. Ein absoluter Segen. Weil sich niemand in Norwegen mehr Sorgen um seine Rente machen muss. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt.
Aber jetzt wäre mein Gegenargument, weil wir es ja schon von fiktiven Beispielen hatten, wo du mir das zum Vorwurf gemacht hast. Das ist ja auch Skandinavien.
Das ist ja
auch schon fast schon ein Fantasieland, ja, was Demokratie und sozialdemokratische Weitsicht anbelangt oder wie auch immer man das nennen möchte.
Da war ja auch
Kolonialismus kein Thema. Also da gibt es ja auch keine großen Konflikte.
Stimmt.
Irgendwie um diese Rohstoffe, die dort ausgebrochen sind. Also da würde ich sagen, das waren ja die besten Voraussetzungen, dass sie diesem Ressourcenfluch gerade mal noch so entkommen konnten. Also es ist ja irgendwie auch alles perfekt darauf angesetzt, dass es halt in diesem Fall gut läuft.
Okay, I hear you. Meins also, das funktioniert nur in demokratischen, idealistischen Ländern in Skandinavien, dass Rohstoffe ein Segen werden und eben nicht ein Fluch, richtig?
Ja, das würde ich jetzt gemäß meiner These mal weiter behaupten, ja.
Da muss ich dich aber, glaube ich, leider enttäuschen, weil es gibt eben auch Beispiele von rohstoffreichen Ländern, wo die Voraussetzungen alles andere als ideal waren, wo definitiv andere Länder koloniale Interessen hatten und die trotzdem einen ziemlichen Reichtum aus ihren Ressourcen gewonnen haben. Katar zum Beispiel. Was sagst du?
Ja, Katar, ich bin immer noch ein bisschen kontra, weil ich würde ja sagen, Katar ist fast schon auch ein Beleg, wie auch die ganze Golfregion, für diese negativen politischen Folgen des Ressourcenfluchs, weil das ja eigentlich letztendlich alles Staaten sind, in denen sich die Elite komplett abgekoppelt hat und autokratisch durchregiert, eben weil sie diese unfassbaren Renten aus dem Öl- und Gasgeschäft hat und deswegen ihr Ding machen können. Also sind wir, glaube ich, in der Grauzone.
Also man muss halt wirklich sagen und da auch nochmal zurückgehen, die waren mal unter britischem kolonialen Einfluss. Die haben super viele Bodenschätze und sind trotzdem super reich geworden und die sind immer noch reich. Also ich finde, da sehe ich jetzt ehrlicherweise keinen Ressourcenfluch, sondern eher die Kataris, die müssen durch diese Ressourcen keine Einkommensteuer zahlen. Und ehrlicherweise, die machen ja auch nicht nur ihr Ding und verprassen die ganze Kohle, sondern die sind ja trotzdem strategisch gut aufgestellt und gucken, dass sie das Geld auch langfristig in die Wirtschaft investieren. Ähnlich wie Norwegen. Die haben nämlich auch einen dicken Staatsfonds in Katar, der die Zukunft des Landes sichern soll, wenn es mal weniger Öl und Gas gibt.
Zukunft des Landes oder der Eliten? Naja, ich glaube, es gibt einige es gibt einige Argumente, die für den Ressourcenfluch sprechen. Es sprechen aber auch durchaus einige dagegen, weil es, wie du jetzt schon gezeigt hast, Länder gibt, die zeigen, es geht ihnen auch mit oder sogar wegen der Ressourcen ziemlich gut. Jetzt siehe Norwegen und je nachdem, wie man das interpretieren möchte, auch beispielsweise Katar.
Ja, Gregor, wir sind uns einfach noch nicht ganz einig. Ich bin ja auch irgendwo bereit einzugestehen, dass Norwegen Glitch im Ressourcenfluch-Game von mir aus gefunden hat, weil es halt ein idealistisches skandinavisches Land ist, oder es sich für die Norweger als Segen herausgestellt hat. Aber du hast schon recht, die meisten rohstoffreichen Länder, statistisch gesehen, haben die irgendwie nicht so viel Glück.
Also, wie immer liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte. Und weil wir ja beide immer noch ein bisschen überzeugt von jeweils unserer eigenen festen Position sind, haben wir noch eine dritte Person quasi als Schiedsrichter, Schöffe, Fluchexperte in einem Mal gefragt, wie er es sieht.
Unser Schiedsrichter, das ist Professor Michael Bräuninger, Wirtschaftswissenschaftler an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Vielen wahrscheinlich ein bisschen besser bekannt als die Bundeswehr-Uni. Und wir haben ihn mal gefragt, wie er denn zum Rohstofffluch steht. Ist da was dran, wie Gregor das anhand seiner Beispiele gezeigt hat? Oder vielleicht doch nicht ganz so viel, wie ich das eher sehe?
Ressourcen sind letztlich ein Gewinn für jedes Land. Man hat mit den Ressourcen ein zusätzliches Einkommen und man hat zusätzliche Möglichkeiten. Letztlich steigern die Ressourcen die verfügbare Wohlfahrt in dem Land.
Also ich fasse das jetzt mal für mich so zusammen. Ressourcen bilden laut Michael Bräuninger zumindest tatsächlich erstmal eine gute Basis für einen wirtschaftlichen Aufbau. Soweit so gut.
Ja, da stimme ich ihm ja auch zu. Aber was er auch sagt ist, Ressourcen, die können halt eben auch Negatives triggern.
Eine der Probleme von diesem hohen Rohstoffvorkommen ist, dass Rohstoffe häufig sehr volatile Preise haben. Und insofern ist es den Ländern manchmal schwerfällt, die Einnahmen zu kalkulieren. Sie haben dann in einem Jahr sehr hohe Einnahmen durch die Rohstoffe. Das treibt auch vielleicht die Ausgaben nach oben und die Ausgabenwünsche. Und dann im nächsten Jahr brechen die Preise ein und dann haben die Länder Finanzierungsprobleme.
Also, es gibt durchaus und in der Tat ökonomische Risiken, die mit Rohstoffreichtum verbunden sind. Und, Gregor, da hast du recht, auch politische Risiken.
Und dann gibt es Länder, in denen Konflikte um diese Ressourcen entstehen, wo die Ressourcen letztlich dazu führen, dass in den Ländern Bürgerkriege ausbrechen, wo die Ressourcen dann tatsächlich indirekt zu politisch instabilen Verhältnissen beitragen. Letztlich arme Länder, in denen nichts zu holen ist, da lohnt es sich nicht zu streiten. Wenn dann Ressourcen vorhanden sind, dann tritt manchmal aufgrund dieser Ressourcen ein Streit und ein Konflikt erst auf.
Okay, sage ich doch.
Ja, hast recht, muss ich zugeben.
Naja, aber jetzt wollen wir mal langsam Richtung Fazit schlittern. Und wir haben, glaube ich, jetzt zumindest etwas schon mal mitgenommen. Brenzlig wird's, wenn eine Kombination an Faktoren zusammenkommt. Also wenn es so eine Checkliste für die Wahrscheinlichkeitserhöhung des Ressourcenfluchs geben würde, dann würden da wahrscheinlich so Sachen draufstehen wie instabile politische Lage, Fehlen einer langfristigen Strategie der Gewinne. Also vielleicht so ein bisschen tatsächlich wie bei einem echten Fluch. Also ich bin jetzt nicht ausgebildete Hexe oder Hexer, aber ich stelle mir das zumindest so ein bisschen so vor, da muss ja dann bei einem Fluch auch wahrscheinlich die Tonlage oder was weiß ich, die Sternkonstellation.
Wie bei Harry Potter oder was?
Genau, und die Stimmung passen, damit der Fluch dann auch wirklich reinknallt und wirkt.
Expecto Patronum. Sache ist ja die, Fluch klingt halt so, als wäre das unausweichlich, als ob das Schicksal schon vorgeschrieben wäre von den Ländern. Als wäre jedes Land mit Rohstoffen verdammt. Und darauf gucken wir jetzt nochmal abschließend.
Also, um mal wieder auf unser anfängliches Bild zurückzukommen. Also angenommen, ihr seid Königin, Präsident eines Landes und jetzt findet tatsächlich plötzlich jemand
Gold.
Genau.
Oder Öl.
Genau, so nach dem, was wir bisher gehört haben in diesem Gedankenspiel, Bo, würdest du dich immer noch freuen?
Ganz
über
ehrlich?
Diese Funde?
Ganz ja? Ehrlich, ja. Also ich würde jetzt einfach mit ein bisschen mehr Vorsicht daran gehen und eben nicht durch alle Straßen der Stadt rufen, ich hab's gefunden, wir sind reich.
Ich sehe schon, Bo, du bist immer noch
typ voll deutscher Lottogewinner.
Ich weiß noch nicht, ob du der Typ dafür bist oder ob du angesichts des Goldes und der Diamanten dann doch der Ressourcenflucht dich heimsuchen würde oder das Land, das du regierst.
Das wird ja immer gruseliger hier.
Wir sind in dieser Folge der Frage nachgegangen, unter welchen Bedingungen ein Ressourcenreichtum ja sowas wie ein Fluch wird.
Gruselig.
Und unter welchen Bedingungen eben nicht.
Und dafür sind wir zwischen Südkorea und Katar gehoppt, mit Abstechern in Wakanda und Holland. Immer auf der Suche nach dem besten Argument pro und kontra Ressourcenfluch.
Und dabei haben wir gemerkt, eine 1:1 Schablone ist diese These des Ressourcenfluchs nicht. Der Fluch ist kein Automatismus, kein unabwendbares Schicksal beziehungsweise irgendwie unabwendbare dunkle Magie, die da am Werk ist. Es ist ein Phänomen, das auftreten kann und auch schon aufgetreten ist, weil neben einem Ressourcenreichtum halt noch ein paar andere weitere Faktoren im richtigen Moment sozusagen ineinander gegriffen haben.
Ja, der Ressourcenreichtum, der kann zu einem Fluch werden, wenn er zu politischer Korruption, institutioneller Schwäche, Misswirtschaft und gewaltsamen Konflikten führt. Ressourcen wie Öl, Gold, Diamanten und die Renten, die daraus erzielt werden, können dann den Anstoß geben, dass ein Land, das eigentlich durch die Ressourcen steinreich sein sollte, völlig verarmt und die Bevölkerung nicht nur nichts von den Ressourcen hat, sondern sogar in eine manchmal schlimmere, unsicherere Lebenslage gerissen wird. Beispielsweise, weil gerade wegen dieser Rohstoffe Konflikte um sie herum ausbrechen.
Und ein zu starker Rohstoffsektor kann die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beeinträchtigen. Stichwort holländische Krankheit. Und die Finanzlage des Landes abhängig von schwankenden Rohstoffpreisen machen.
Allerdings haben wir auch erfahren, dass Ressourcenreichtum zu einem Segen werden kann. Beispiel Norwegen. Wenn die politischen Rahmenbedingungen stabil sind und Weichen so gestellt werden, dass das Geld aus den Rohstoffgeschäften strategisch klug investiert wird.
Entscheidend für den Fluch ist also nicht der Reichtum an Ressourcen selbst, sondern die Art und Weise, wie diese Ressourcen gemanagt werden.
Und wie lange das mit den Gas- und Ölgeschäften zum Beispiel überhaupt noch gut geht, das steht ja eh nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, aber wenn ihr zu dem Thema eine Meinung habt, auch wenn ihr Themenvorschläge habt, auf die wir mal schauen sollten, Kritik, Lob, egal was, schreibt uns einfach an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de.
Und wo wir heute schon dabei waren, wie clever die Norweger ihr Geld anlegen und wie fucking rich sie dadurch geworden sind, vielleicht denkt ihr euch das jetzt auch. Das will ich auch. Dann haben wir einen Hörtipp für euch.
1,5 Millionen Euro.
Ja, alles meins.
Breit gestreut und langfristig sein Geld anlegen, wie die Norweger quasi, wenn man es denn auf der persönlichen hohen Kante hat. Und das ja auch noch extrem einfach. Da taucht immer wieder das Wort ETF auf.
Aber was hat es damit überhaupt auf sich und wie funktionieren solche passiven Indexfonds überhaupt?
Wie eröffnet man ein Depot und welche ETF-Strategie kommt vielleicht tatsächlich für einen in Frage?
Das alles erfahrt ihr nicht bei uns, sondern in der zweiten Staffel des Podcasts Gold und Asche der ARD-Finanzredaktion. Schritt für Schritt wird man hier bei der Geldanlage mit ETFs begleitet, mit Hintergründen und Expertenwissen. Die 6 Folgen gibt es ab dem 14. August wöchentlich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hosts und Autoren dieser Folge waren Gregor Lischka und Buchjon Kim.
Faktencheck bei Florian Twente, Jule Dieterle und Melanie Miklautsch.
Produktion hat unser lieber Alex Hart verantwortet.
Redaktion Anne Göbel. Die sagen tschüss.
Ah ja, tschüss. Tschüss. Hast vergessen.
Los nicht.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.